Und ich kann das bestätigen, was du sagst. Also egal, ob man jetzt Naturwissenschaftler ist oder Ingenieur. Ich denke, als Menschen, die wissen um einen Schöpfer, wissen wir, dass wir eigentlich in all unserer Professionalität nur das nachahmen, was Gott eigentlich schon längst gemacht hat. Ja, also wir bilden uns manchmal etwas auf unsere Kunst ein, aber in Wirklichkeit gibt es eigentlich alles schon. Und es ist, ich will das mal positiv gestalten, immer wieder faszinierend, das neu zu entdecken. Ich wollte euch an diesem Morgen ein bisschen mit hineinnehmen in das, was wir uns auch gestern angeschaut haben, was Sabine schon so ein bisschen angedeutet hat. Ich möchte es aber aus einem etwas anderen Blickwinkel sehen. Was mich immer wieder fasziniert, und das ist gerade, wenn ich so in eure Gesichter schaue, eigentlich das Tolle, dass jeder Mensch ein Unikat ist. Ein Unikat Gottes. Vielleicht anders als dieser Roboter, den man 100-mal kopieren kann, trifft das auf uns nicht zu. Jeder Mensch hat einzigartige Begabungen. Und es kann etwas geben, oder er kann etwas geben, das sonst niemand zu geben hat. Wir wollen uns heute Morgen einmal anschauen, was Gott in mich, in dich, in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hat. Jeder Mensch, das wissen wir, ist einmalig, einzigartig. Erinnern wir uns an den Psalm, wo das so wunderbar beschrieben wird, wie Gott mich einzigartig in dem Leib meiner Mutter geschaffen hat. Natürlich denken wir, das klingt zunächst einmal sehr banal. Aber auf den zweiten Blick ist das eine höchst interessante Sache. Denn schließlich geht es nicht nur darum, dass meine Nase ein Unikat ist. Ich hoffe, es war jetzt nicht meine Frau, die da gelacht hat. sondern meine gesamte Persönlichkeit. Ich bin ein einzigartiges Paket aus Begabungen, aus Fähigkeiten, Erfahrungen und so weiter. Eine Kombination, die es in dieser Form noch niemals gegeben hat und die es auch nie wieder geben wird. Und ich musste so daran denken, wo du das gesagt hast, Sabine, wir haben den gestrigen Tag, auch die Bibelarbeit, die wir gemacht haben, begonnen mit so einem kleinen Spielchen. Und jeder sollte sich den verschiedenen Körperteilen, die im 1. Korintherbrief im Kapitel 12 erwähnt werden, so zusortieren. Da ging es so um Hände und Füße und Ohren und Mund und so weiter. Und ich fand das ganz interessant, dass eigentlich diejenigen, die da waren, so relativ gleichmäßig verteilt waren. Nur Nase wollte keiner sein. Ne? Also ich weiß auch nicht, warum konnte keiner was mit anfangen. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil es zeigt letztendlich das, was uns ausmacht, diese Vielfalt. Und ich denke, diese Vielseitigkeit, diese Einzigartigkeit, die macht jeden Einzelnen von uns, mich und dich, unendlich wertvoll. Nicht nur deshalb, und das wissen vielleicht diejenigen, die auch bestimmte Dinge sammeln, weil Einzelstücke immer etwas Besonderes sind, sondern letztendlich auch, weil wir oder jeder Einzelne von uns Dinge tun kann, die auf diese Art und Weise, in dieser Kombination kein anderer zustande bringt. Und ich denke, als diese Unikate haben wir dieser Welt und den Menschen um uns herum und letztendlich auch hier in dieser Gemeinde, haben wir etwas zu geben, was sonst niemand geben kann. Stellt sich jetzt die Frage, worin besteht diese Einzigartigkeit? Und was fange ich mit ihr an? Was soll ich tun? Wo ist mein Platz? Diese Frage wird besonders spannend, wenn man Gott ins Spiel bringt. Er hat mich gemacht. Er hat mich gewollt. Genau so, wie ich bin. Und er will mich in seinen großen Plan mit dieser Welt dabei haben. Er will mich einbeziehen. Er möchte, dass ich meine einzigartigen Begabungen, meine einzigartige Art mit hineinnehme, hineinbringe in seine faszinierende Geschichte. Dass sie sich verbindet. Und umso wichtiger ist es deshalb zu wissen, welche Gaben, welche Fähigkeiten habe ich denn, die ich für Gott einsetzen kann? Eine Überschrift. Gott liebt es zu begaben. denke, das ist eine schöne Überschrift. Ein schöner Gedanke. Gott liebt es, Menschen zu begaben. Zeigt ihnen Gaben mitzugeben und sie in seinen großen Plan einzubinden. Wir haben das eben schon gehört. Er ist ein kreativer Schöpfer, der nicht nur die Möglichkeiten hat, Gaben zu verteilen, sondern auch dafür zu sorgen, dass ich diese Gaben nutzen kann, um sinnvolle Aufgaben damit auszufüllen. Was ich kann, das ist ihm nicht egal. Und ich denke, es ist wichtig zu betonen, das betrifft jeden Einzelnen. Wir werden das nachher im weiteren Verlauf des Textes oder der Überlegung noch hören. Damit ist jeder Einzelne gemeint, nicht diejenigen, die unbedingt hier vorne stehen, die moderieren, die predigen, die Musik machen, sondern jeder Einzelne von euch ist damit gemeint. Wir finden in der Bibel einige Beispiele, oder es sind einige, ganz viele Beispiele, wie Gott Menschen entsprechend ihren Gaben einsetzt. Schauen wir uns zum Beispiel einige Lebensgeschichten aus der Bibel an. Denken wir an Nehemia. Ich denke, die meisten von euch kennen diesen Mann aus dem Alten Testament. Er scheint wie gemacht dafür zu sein, den Wiederaufbau der Stadtmauern generalstabsmäßig zu planen, zu beaufsichtigen, durchzuführen. Gott hat ihn so ausgerüstet, dass er diese Aufgabe wahrnehmen konnte. Denken wir an einen Josef. Zur richtigen Zeit war er am richtigen Ort, um ein ganzes Volk vor einer Hungersnot zu bewahren. Oder schauen wir nicht ganz so weit zurück. Aufgrund seiner exzellenten theologischen Ausbildung war Paulus der richtige Mann, um die frohe Botschaft in halb Europa zu verbreiten. All diese Menschen setzen ihre Gaben ein, spielten ihre Fähigkeiten aus, um einen einzigartigen, individuellen Beitrag zu leisten und Gott zur Verfügung zu stehen. Jetzt wollen wir aber mal genauer hinschauen. Unter dem Begriff Gaben verstehen wir meistens im Sprachgebrauch kognitive oder handwerkliche Fähigkeiten. Jemand, wie die Christiane uns das gezeigt hat, die virtuos am Klavier spielen kann, oder andere, die super gut mit Menschen können, oder welche, die einfach ein Faible für Mathematik haben, denen es überhaupt nicht schwer fällt, mit diesen ganzen Formeln und Zahlen zurechtzukommen. Aber das ist nur ein Bruchteil der Gaben, die es gibt. Gaben an sich umfasst einen viel weiteren Begriff. Darüber hinaus gibt es körperliche Begabungen. Denken wir nur an professionelle Ausdauersportler. Es gibt ja auch unter uns Menschen, die Marathon laufen oder Halbmarathon. Und ich denke, die haben eine besondere genetische Veranlagung, besonders viel Sauerstoff umsetzen zu können. Andere haben ein super Immunsystem, die werden so gut wie nie krank oder eine ganz stabile Psyche. Auch das sind Gaben. Es gibt Menschen, die sehr schnell verstehen, was los ist. Die haben eine enorme Auffassungsgabe, wie wir das sagen. Aber vollkommen egal, ob es sich um psychische oder physische oder kognitive Gaben handelt, bei all diesen Gaben handelt es sich um natürliche Gaben. Sehr häufig schon von meiner Geburt aus in dem Einzelnen angelegt. Natürlich kann man auf diesen natürlichen Gaben aufbauen. Habe ich zum Beispiel ein gutes Gefühl für Sprachen, dann kann ich mir viel leichter auch andere Sprachen aneignen. Auch wenn das trotzdem noch viel Mühe und Schweiß und Tränen kostet. Wenn ich ein komplettes Bild über meine Begabung haben will, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, auch über die Fähigkeiten, die ich vielleicht im Laufe meines Lebens erlernt habe. Aber für uns als Christen gibt es noch einen weiteren Punkt. Und darüber haben wir uns gestern sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Die geistlichen Gaben. Dabei handelt es sich um ganz besondere Fähigkeiten, die letztendlich nur uns als Christen auszeichnen, nämlich Fähigkeiten, die der Heilige Geist schenkt. Zum Beispiel theologische Themen gut erklären zu können, dienen zu können. Die Autoren der Bibel, die gehen davon aus, dass Christen ihre Gaben kennen und dass sie diese Gaben zum Nutzen der Gemeinde einsetzen. Und insbesondere als Christ, der seinem Auftrag auf die Spur kommen will, kommt man nicht daran vorbei, sich Gedanken darüber zu machen. Was sind meine Gaben und auch insbesondere, was sind meine Geistesgaben? Und wenn ich all meine Gaben anschaue, dann ergibt sich auf den ersten Blick eigentlich eine Trennung. So sind wir Menschen manchmal angelegt. Da sagen wir auf der einen Seite, oh, da gibt es die geistlichen Gaben, die kann ich ja in meiner Gemeinde einsetzen. Klar. Gehen wir mal davon aus, es hat vielleicht jemand die Gabe der Zungenrede. Was soll ich da auch vielleicht woanders mit anfangen? Und meine natürlichen Gaben, die kann ich ja so für mich einsetzen, ne? So für mein persönliches Leben. Und manchmal denke ich mir vielleicht, ja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das kann ich ja schön voneinander trennen. Aber erinnern wir uns an diese beiden Beispiele von Josef und von Nehemia, die verdeutlichen eigentlich, dass diese strikte Trennung künstlich gemacht ist. Das ist eigentlich Unfug oder vielmehr noch, es ist sogar schädlich. Sondern beide setzen ihre Vielfalt an Gaben dafür ein, zum einen sicherlich auch ganz einfache Belange auszuüben, aber letztendlich immer mit dem Blick auf das, was Gott von ihnen möchte, was Gottes Plan ist. Habe ich also als Christ von Natur aus eine besondere Gabe für Zahlen? Arbeite ich zum Beispiel als Kaufmann? Das soll es ja geben. Ich muss mal gucken. Ja. Arbeite ich zum Beispiel als Kaufmann, dann kann ich das auch super gut in der Gemeinde einsetzen. Dann kann ich mich um die finanziellen Belange der Gemeinde kümmern. Ich denke, eine wunderbare Kombination oder eine wunderbare Möglichkeit, diese natürlichen Gaben auch in der Gemeinde einzusetzen. Ich verbinde einfach meine natürlichen Gaben mit dem, was der Geist Gottes mir aufs Herz legt. Und das ist auch überhaupt nicht ungeistlich. Zum Beispiel auch in meinem Beruf als Kaufmann, auch als Christ, eine gute Arbeit zu machen und mich dort vorbildlich meinen Kollegen gegenüber, meiner Aufgabe, die man mir gibt, einzusetzen und diese auszuführen. Dieser Gegensatz, dieser vermeintliche Gegensatz zwischen natürlichen und geistlichen Gaben ist nicht zielführend. Und natürliche Gaben sind auch nicht per se ungeistlich und sie sind auch nicht schlechter als geistliche Gaben. Beide Bereiche ergeben zusammen ein großes Ganzes, das ich für Gott einsetzen kann. Und deshalb kann ich auch ganz entspannt von diesen gängigen Standardgaben absehen, die in der Gemeinde meist gesucht werden. Predigen, moderieren, Seelsorge, praktische Hilfe. Die Gemeinde braucht nämlich auch Leute, die gut organisieren können, die kontaktfreudig sind, die Menschen begeistern, die ganz praktisch mit anpacken. Auch solche, die zum Beispiel einen Spieleabend organisieren, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Auch das sind Gaben, die wir einsetzen können und die wir brauchen als Gemeinde und die wichtig sind. Bei Gott gibt es da keinen Stellenwert, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. Auch das haben wir gestern gesehen, als wir uns diesen Leib angeschaut haben und dieses Kapitel im ersten Korintherbrief ganz klar sagt, wie wir umzugehen haben mit auch den Dingen, die vermeintlich schwächer sind oder eben auch nicht so ansehnlich sind, wie es in der Bibel heißt. Sie verdienen einen ganz besonderen Stellenwert. Ihr merkt, das ist eine schier unüberschaubare Vielfalt an Gaben, die darauf warten, von jedem Einzelnen von uns entdeckt zu werden. Sehr viel zu diesem Thema finden wir in den Paulusbriefen, vor allen Dingen zu den Geistesgaben. Aber auch Petrus bietet ein paar Hinweise. Und wir haben auch gestern gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Bibeltexte, die so eine Auflistung machen. Und alle kennzeichnen sich eigentlich dadurch, dass sie nicht vollständig sind. Wie schon gesagt, im Rahmen der gestrigen Gemeindeklausur des Arbeitskreises haben wir uns das angeschaut. Und im 1. Korintherbrief zum Beispiel werden 13 Gaben genannt. Im Römerbrief 7, im Epheserbrief 5. Und alle, die haben gemeinsam, dass die Prophetie in all diesen Listen oder Aufzählungen vorkommt. Aber keiner nennt alle auf einmal. Sowohl Paulus wie auch Petrus, die wollten keine vollständige Liste geben, um alles abzudecken und zu sagen, so, das ist es jetzt. Sondern ich denke, letztendlich wird es vielleicht auch nur diese Vielseitigkeit, diese unfassbare Größe unseres Gottes beschränken, wenn wir ihn vielleicht auch darin beschränken, was er uns alles für Gaben mit auf den Weg geben kann. Also vermutlich gibt es noch deutlich mehr geistliche Gaben. Aber die, die wir finden, die sind alleine schon beeindruckend. Prophetie, Weissagung, Lehre, Wunder, Heilung, Zungenreden und deren Auslegung, Worte der Weisheit, Unterscheidung der Geister, Wort der Erkenntnis, Glaube, Apostel, Barmherzigkeit, Dienen, Ermahnung, Evangelist, Geben, Hirte und selbst die Ehelosigkeit wird als eine Gabe bezeichnet. Und das Schöne ist, diese Gaben verteilt der Heilige Geist nach freiem Ermessen. So lesen wir das im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Aber jedem von uns ist mindestens eine dieser Gaben versprochen. Auch das finden wir in der Bibel. Und ich denke, das ist so wunderbar. Keiner geht irgendwie leer aus und sagt nur, ich bin aber jetzt einer, der hier gar nichts abbekommen hat. Nein, wir haben die Zusage Gottes, dass er jedem von uns eine Gabe mitgibt. Auf der anderen Seite hat keiner von uns alle Gaben. Weil ansonsten würde das, denke ich, dem Bild, was wir uns gestern auch angeschaut haben, dass wir nämlich ein Leib sind und jeder eine ganz besondere Aufgabe hat, widersprechen. Ich glaube, so sind wir als Gemeinde, als Christen, die wir miteinander hier in dieser Gemeinde stehen, in unserem Umfeld stehen, auch angelegt, dass wir uns gegenseitig ergänzen, dass wir unsere Gaben miteinander verknüpfen. Wir haben uns das gestern auch angeschaut. Dieser Abschnitt, den wir im Korintherbrief lesen, bezieht sich sehr wahrscheinlich auf eine Fabel, die es in der Antike schon gab, wo einfach Körperteile sich gesagt haben, also der Magen, das ist echt eine faule Socke. Ja? Also der tut überhaupt nichts dafür, dass er sich ums Essen kümmert. Ne? Der nimmt immer nur und verdaut da. Und, super. Ja? Und dann haben die angefangen, so, jetzt haben wir aber hier mal die Nase voll. Jetzt weigern wir uns, dem Nahrung zuzuführen. So, ihr wisst, letztendlich wäre das echt schlecht ausgegangen. Ne? Also sie haben es dann irgendwann gemerkt, alles wurde immer schwächer und immer schlapper. Und dann haben sie sich doch eines Besseren besonnen. Und ich denke, genau das ist das Geheimnis. Und wir hatten dann noch so einen ganz alten Klamauk, nicht? Und der ein oder andere von euch, der kennt vielleicht Otto Walkes, ist ja schon ein bisschen älter. Da haben wir uns so einen Sketch angehört aus dem Jahr 75. Ich sage, der ist jetzt vielleicht nicht so sehr christlich gehaucht, aber ihr kennt das, wo dann so die Körperteile miteinander kommunizieren. Das ist sehr lustig, aber es zeigt letztendlich, wie wir angelegt sind, auch als Gemeinde, als Christen miteinander. Wir brauchen einander, wir sind voneinander abhängig, aber auch Kommunikation, das Miteinander, die Gemeinschaft ist ein entscheidender Beitrag dazu. Noch ein kurzer Ausflug, weil gerade wenn es um geistliche Gaben geht, dann ist das sehr häufig ja auch ein Stoff für Diskussionen. Allein die Frage, ob es sie heute noch gibt, da gibt es unterschiedliche theologische Auffassungen dazu. Und ich will da keine Partei ergreifen, aber die Vermutung liegt nahe, und auch das haben wir gestern uns angeschaut, dass vermutlich heute in einzelnen Gemeinden gar nicht alle Gaben gebraucht werden. Manche Gaben ja, manche Gaben sind wichtig. Ich glaube, man kann das nicht pauschalieren. Man kann nicht sagen, boah, ihr müsst aber alle Gaben haben oder ihr braucht das nicht. Sondern ich denke, auch das ist etwas, was Gott jedem Einzelnen und auch der Gemeinde zeigt. Manche sind der Meinung, dass einzelne Geistesgaben nur zur Zeit der ersten Christen notwendig und wichtig waren. Zum Beispiel die Gabe der Heilung oder der Wunder. Aber ich denke, dass schon Gott das benutzt hat, um damals in besonderer Weise sein Wirken zu bekräftigen und das durch besondere Zeichen zu bestätigen. Aber ich denke, das Schöne ist, dass wir das auch heute erleben dürfen. Und ich denke, wir haben genügend Beispiele auch in unseren Reihen, wo Gott diese Dinge immer noch uns zuteilen lässt, uns anwendet, um sich damit zu verherrlichen, um ihm die Ehre zu geben. Ich denke, das ist ein Thema, wo wir uns von Gott schenken lassen dürfen. Was ist für uns, für jeden Einzelnen und auch für uns als Gemeinde wichtig? Und ich denke, wir sollten uns davor hüten, uns in dieses Spannungsfeld zu geben, sondern wir sollten von das nehmen, was Gott uns schenkt. Genauso wie sich Christen darüber streiten, die Geistesgabe des Zungenredens. Manch einer sagt, wer diese Gabe nicht hat, der hat den Heiligen Geist nicht und ist somit kein wirklicher Christ. Aber ich denke, wir wissen, dass das nicht so ist. Man kann der Überzeugung sein, dass erst wenn man das wirklich praktizieren kann und diese Geistesgaben hat, dann ist man ein ganzer Christ. Aber der erste Korintherbrief, der straft solche Behauptungen Lügen. Denn hier rückt Paulus ganz klar, dass die Bedeutung oder ganz klar die Geistesgabe in ein rechtes Verhältnis. Er beschreibt hier nämlich, dass es Christen gab, die in der Lage waren, in Zungen zu reden, also eigentlich der Beweis der wahren Spiritualität, aber das Verhalten in ihrem Alltag hat etwas ganz anderes berichtet. Und es macht deutlich, dass selbst mit einer solchen Gabe diese Christen unreif waren und sie eigentlich, letztendlich das, was sie vielleicht als Gabe hatten, nicht zur Ehre Gottes eingesetzt haben. Dass sich das, was eigentlich ihr Leben auszeichnen sollte, sich in ihrem Leben nicht gezeigt hat. Und in diesem Kontext macht Paulus ganz klar, Christ ist, wer Jesus seinen Herrn nennt. Ganz egal, ob er diese oder jene geistliche Gabe hat oder nicht. Auch andere Bedeutungen der Geistesgaben sind umstritten. Aber Paulus, der hilft uns auch hier weiter, und das finde ich eigentlich recht schön. Er schiebt nämlich in diesen Korintherbrief ein recht langes Kapitel ein, wo er auf der einen Seite die Geistesgaben erläutert, das haben wir uns gestern angeschaut. Dann gibt es aber ein Kapitel danach. Und dieses Kapitel danach, das zeigt den Königsweg auf, den eigentlichen Maßstab, nämlich die Liebe. Die Liebe, die Gott jedem Einzelnen von uns ins Herz legt, für den anderen, für unsere Mitmenschen, aber auch die Liebe zu unseren Geschwistern, die Liebe für die Gemeinde und die Liebe für ihn. Und Paulus betont es auch im Galaterbrief ganz eindeutig. Das, was zählt, was eigentlich wichtig ist, der Maßstab, das sind die Früchte des Heiligen Geistes in unserem Leben. Das ist das, worum es eigentlich geht. Also Fakt ist, im Leben aller Christen, egal ob mit weniger oder mehr Geistesgaben, sollten die Auswirkungen dieser Gaben sichtbar sein. Die Frucht des Geistes zeugt von unserer Reife als Christ, von einer Persönlichkeit, die unseren Herrn in den Vordergrund an erste Stelle schiebt. Beides ist also vonnöten. Wo die Frucht des Geistes ohne die Gaben des Geistes wirkt, wird der Glaube steril, besserwisserig, gesetzlich. Und umgekehrt besteht die Gefahr, dass Gaben auf mehr zerstören als aufbauen. Wenn wir also unseren natürlichen und geistlichen Gaben auf der Spur sind, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wenn Gott mich wirklich begabt hat, dann bin ich ein wichtiger Beitrag in seiner Geschichte, in seinem Plan. Und wie finde ich heraus, was meine Gaben sind? Ich denke, als allererstes hilft mir ein Gespür dafür, dass ich in mich selber hineinschaue. Ein Gespür für mich selbst. Wohin gehe ich auf? Bei welcher Tätigkeit vergesse ich die Zeit? Worin bin ich bereit, Zeit und Geld zu investieren? Ich denke, anhand dieser Fragen kann man schon einigen Gaben auf die Spur kommen. Welche Dinge liegen mir? Wo bin ich effektiv? Ich denke, wenn man sich diese Frage beantworten kann, dann ist man gar nicht weit weg, festzustellen, welche natürlichen Gaben man hat. Gleichzeitig brauche ich aber auch ein gutes Gespür für Gottes Reden. Wo hat Gott mich schon gesegnet? Wo haben mir vielleicht andere wiedergespiegelt, hey, das, was du da gemacht hast, das war für mich ein Segen. Und ich finde, du hast das sehr schön auch in der Einleitung gesagt. Wenn uns eine Predigt anspricht, wie die letzte Woche von Alex, und mir geht das nach, dann finde ich das wunderbar, dass Gott diese Gabe genutzt hat, um für andere Menschen ein Segen zu sein. Und diese Frage kann ich mir auch stellen. Wo haben mich Geschwister gespiegelt an dem, wie ich mich verhalten habe, was ich gesagt und gemacht habe? Ich kann mir überlegen, welche Arbeit mir Gott aufs Herz legt. Bestätigungen von Geschwistern deuten darauf hin, dass ich vielleicht in dem einen oder anderen Bereich eine Gabe habe. Dass ich dieser Gabe vielleicht auf der Spur bin. Und sie können, gerade auch die Geschwister, können mir dabei helfen, meine Gaben zu erkennen. Aber ich denke, ganz wichtig, und das wissen wir alle, ist es immer wieder, Gott selber zu fragen. Hey, was ist dran? Wo willst du mich hinstellen? Was wird in der Gemeinde benötigt? Was wird vielleicht benötigt, dass ich einem Bruder oder einer Schwester helfen kann? Wo muss vielleicht jemand aufgebaut werden? Wo gibt es Möglichkeiten mitzuarbeiten? Ich denke, der Bedarf ist zwar nicht das ausschlaggebende Kriterium, aber er kann einen entscheidenden Hinweis geben. Bei manchen Dingen brauche ich vielleicht auch praktische Erfahrungen, um überhaupt einschätzen zu können, was mir liegt. Und das heißt, bei manchen Dingen vielleicht auch üben, üben, üben. Und Gesa hatte gestern so ein schönes Beispiel gebracht. Denken wir an unsere Muskeln. Ne? Ich sag mal, wenn ich da immer nur auf der Couch sitze und nichts mache und dann will ich mal was Praktisches machen. Ihr kennt das auch, ich kenne das. Und wenn ich bei uns in den Garten gehe, in der Regel abends, tun mir alle Knochen weh. Was mir zeigt, meine Muskeln sind überhaupt nicht trainiert. Aber wenn ich sie trainieren würde, dann könnte ich sie auch ganz anders einsetzen. Also auch das ist etwas, vielleicht muss ich mal Dinge ausprobieren. Vielleicht auch Dinge, die mir am Anfang gar nicht zusagen, wo ich dann aber merke, wenn ich mich da mal mit auseinandergesetzt habe, dann machen sie Spaß, dann merke ich, dass sie mir liegen. Und ich denke, dafür sollten wir offen sein und da einfach auch, ich will nicht sagen auszuprobieren, aber einfach so Mut zur Lücke, etwas zu wagen. Und ich glaube, der ein oder andere, auch wenn wir hier mal so renoviert haben, da kommen Talente zum Vorschein, die man einsetzen kann. Und ich finde es einfach prima und möchte euch einfach nur Mut machen, das auszuprobieren. Warum nicht einfach mal sehen, wo Gott seinen Segen schenkt? Auch wenn wir an die Dienste hier denken, wir haben eine Sonntagsschule, wir haben eine Jungschar, wir haben so viele Kreise. Warum nicht einfach mal dazustoßen, schauen, ob das etwas ist? Vielleicht auch einfach nur mal einen der Geschwister zu begleiten, im Bereich der Seelsorge oder auch in anderen Bereichen, um zu schauen, was steckt denn eigentlich hinter so einer Aufgabe? Welche Gaben muss man mitbringen? Ist das vielleicht etwas, was mir liegt? Ich denke, so ein guter Mix aus einer gewissen Konstanz, einem gewissen Willen, aber vielleicht auch den Mut zum Abenteuer, etwas Neues zu entdecken, das ist manches Mal sehr nützlich. Mal ist es auch gut oder an der Zeit, Gaben, die ich habe, auszubauen und sie vielleicht auch zu verfeinern, sie weiterzuentwickeln. Und aus manch einer Gabe wächst dann eine Berufung. Aber letztendlich bei all dem brauche ich immer die richtige Einstellung zu meinen Gaben. Dass mir immer wieder bewusst wird, sie sind mir nicht nur zu meinem eigenen Nutzen von Gott gegeben, sondern sie sind letztendlich dazu da, um ihn zu ehren. Und ich denke, gerade wenn wir an uns als Gemeinde denken, und Frank hat das gestern auch so schön erzählt, als wir schon 127 Jahre her, so gefühlt, als wir mal alle zusammen essen waren und die ursprüngliche Idee war, ach komm, wir laden mal alle ein, die irgendwie hier in der Gemeinde was beitragen, was machen, kamen wir eigentlich darauf, wir können auch direkt alle einladen, weil es gibt kaum einen Unterschied. Und ich denke, auch das ist schön und das ist einfach auch ein Appell, wo ich euch Mut machen will, bringt euch ein in diese Gemeinde. Verabschiedet euch von dem Konsumdenken, sondern ihr seid ein Teil dieser Gemeinde. Und wie bei diesem Körper ist alles wichtig. Und auch wenn wir meistens denken, ich fand gestern die Nase, ich komme jetzt wieder auf die Nase zurück, habt ihr mal überlegt, wann man die, also man braucht die gar nicht so häufig, ne? Aber ja. Ja, natürlich braucht man die, das weiß ich. Nein, aber genau, Ute, ich finde das so gut, weil das wollte ich nämlich sagen. Weil das ist, also ich glaube, spätestens, wenn ich mich heute Mittag darauf freue, was Bettina gestern schon Leckeres vorbereitet hat, dann spielt die Nase eine entscheidende Rolle. Genau, weil sie mir nämlich hilft, das wunderbare Mittagessen zu schmecken. Du hast da vollkommen recht. Das hat für mich aus dem Konzept gebracht, ich finde es aber gut. Nein, also ich denke, ich möchte euch einfach Mut machen. Mut machen, auch mit einem offenen Auge hier in die Gemeinde zu kommen, zu schauen, wo möchte Gott euch hier gebrauchen? Wo möchte er euch einsetzen? Selbst einen Platz zu finden. Und das muss nicht zwangsläufig das sein, was sichtbar ist. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Sondern es gibt so viele andere Tätigkeiten. Und ich freue mich wirklich, und auch das ist ein Platz in dieser Gemeinde und eine Gabe, gerade auch ältere Geschwister. Natürlich kann ich mir nicht vorstellen, Frieda, ne, dass du sagst, super, beim nächsten Renovieren, da kratze ich aber hier die Tapete ab. Was auch gar nicht sein muss. Sondern allein das Gebet, mit dem ihr all das, was hier läuft, unterstützt. Und Sabine, du hast das auch gesagt. Einfach, auch wenn wir uns treffen als Arbeitskreis, wenn hier die einzelnen Gruppen stattfinden, das im Gebet zu tragen, vor unseren Herrn zu bringen, das ist ein wunderbarer Dienst, den viele von euch hier tun. Und das sind genau diese Dinge. Das ist diese Vielfalt an Gaben, die wir hier für die Gemeinde und für die Geschwister einbringen können. Und jeder kann seinen Beitrag leisten. Und bei all denen ist das Hören auf Gott und ein Leben, was auf ihn ausgerichtet ist, das Wichtigste. Wichtiger als die einzelnen Gaben, sie im Detail zu erforschen, ist es, ein Leben mit ihm zu leben. In zwei Passagen zeigt die Bibel, gerade da, wo Geistesgaben beschrieben werden, dort beginnen diese Passagen mit einer Aufforderung. Und das ist die Basis für all diese Dinge. Die Aufforderung sagt nämlich ganz einfach, ein würdiges und hingebungsvolles Leben zu führen. Unsere Einstellung ist das Wichtigste, auf das es zunächst mal ankommt. Und dann kommen die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Meine Hingabe an Gott, das ist der Schlüssel, um Gaben und Fähigkeiten auf die Spur zu kommen, die Gott mir gegeben hat. Und Rainer, wenn ihr kurz Zusammenfassend, als kleiner Ausblick auch von dem, was wir gestern uns angeschaut haben. Es gibt verschiedene Gaben, aber im Korintherbrief wird es ganz klar beschrieben, es gibt nur einen Geist, der diese Gaben gibt. Es gibt verschiedene Ämter, Aufgaben, die wir haben, aber es ist ein Herr, der diese Ämter gibt, der dahinter steht. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber es ist ein Gott. Und ich denke, das zeigt einmal mehr diese Vielfalt, in die Gott uns hinein berufen hat. Dass wir diese Vielfalt leben, aber alles kommt von ihm, von dem einen, von unserem Herrn. Und ich denke, dieser Aufwand lohnt sich, auf jeden Fall. Denn es ist Gott, der diese verschiedenen Gaben geschaffen hat. Und wenn du das nächste Bild mal zeigst. Und ich denke, gerade in einer Gemeinde sollte es uns so gehen, wie das, was hier jemand, also ich war es nicht, aber was wir diesen Sommer an einem netten Strand auf Öland gesehen haben, ich weiß, da hat sich wirklich jemand sehr viel Mühe gegeben, ist jetzt nicht der Leib, von dem wir gelesen haben, aber es ist trotzdem faszinierend. Wisst ihr, was das Tolle ist an diesem Bild? Alle Steine sind anders. Da gibt es große, da gibt es kleine, da gibt es welche, die unten sind, die außen sind, welche, die in der Mitte sind und trotzdem ist das eine Einheit. Es bildet ein Gebilde, wo sich diese vielen Dinge gegenseitig ergänzen. Und ich denke, das ist wunderbar, dass wir als Christen, auch als Christen hier in dieser Gemeinde, einen Teil dazu beitragen können. Ein Teil an diesem wunderbaren Plan, den Gott mit uns, mit dieser Welt hat. Dass wir dazu beitragen können, dass wir letztendlich mit unserem Leben Gott die Ehre geben. Amen.